Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für all diejenigen, die die beste Version von sich selbst werden wollen. Meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Ja? Christian hat Bock und Christian hat einen Gast mitgebracht. Heute habe ich den Holger Guck bei mir, den ich gleich vorstellen werde. Ja, ich bin einfach nur dankbar, dass er da ist, ja, weil Holger ist einer der bekanntesten und derzeit erfolgreichsten Fitness- und Ernährungscoaches, den ihr so online finden werdet. Ja, ich bin deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich ihn hier habe, weil man kommt selten zu so einer Chance, das mal machen zu können und ein bisschen jemanden auszuquetschen, der wirklich, wirklich in dem Bereich Ahnung hat. Deswegen super Sache. Wie gesagt, ich stelle ihn gleich vor. Kurz vorweg, eine Sache, die ihr ja auch immer kennt und die ich immer wieder mache. Ja, wenn ihr heute irgendetwas mitnehmen könnt, meine lieben Freunde, und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn ihr das Ding kommentiert, damit wir in den Austausch kommen können. Ja, weil ich will euch den besten Content liefern, den ich liefern kann. Das funktioniert nur, wenn Feedback da ist. Ja, wenn ihr das Ganze auf sozialen Medien teilt, wäre natürlich cool, den Kanal abonniert und zu guter Letzt, und das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen können, Holger, wenn ihr das Ganze an einen Freund, Freundin oder Familienmitglied weitergeht, weil Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann. So, das Ganze natürlich nur dem vorausgesetzt, dass ihr hier heute irgendwas draus ziehen könnt und für euch dann irgendwie auch anwenden könnt. Ja, sei es, dass ihr vielleicht auch heute mal nur ein bisschen lachen müsst, bisschen weinen müsst, weil Christian wieder Scheiße erzählt oder was auch immer es denn ist. Ja, aber wenn das so ist, dann gerne weitergeben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, let's go. Kurz zu dir, Holger. Ja, ich habe mir das hier mal alles so runtergeschrieben und das ist gefühlt ja wahrscheinlich nur ein Teil dessen, von dem, wer du bist, was du so gemacht hast und was du alles drauf hast. Ja, aber du bist selbst Trainierender seit 1995. Das sind jetzt fast 30 Jahre. Fitnesscoach seit 2001, nebenberuflich gestartet, Leistungssportler seit 2007, also auch über 15 Jahre, und bist Vollzeitcoach im Jahr 2013 geworden, bist Autor, hast dein eigenes Ernährungskonzept, hast Bücher geschrieben, E-Books geschrieben, du hast deine eigene Supplement-Linie, hast eine eigene Coaching Academy und gibt es dazu auch noch Videoseminare und Kurse. So, das ist jetzt mal so der Ballon, den ich hier aufgemacht habe. Ja? Du darfst gerne gleich noch ein bisschen was dazugeben, wenn du willst, und mal erklären, was vielleicht noch alles so dahinter steckt. Ja, aber alleine das finde ich schon sehr, sehr, sehr faszinierend. Wir haben uns ja kennengelernt, in Anführungsstrichen, auf Instagram. Ich habe gesehen, mittlerweile auch bei über 50.000 Followern so ungefähr, ne, die du da tagtäglich bedienst. By the way, geiler Content. ja, das Ziel von dir, so wie ich das verstanden habe, ist, dass du halt den, ja, ich sag mal, unermüdlichen Drang hast, irgendwie den menschlichen Körper zu erforschen und das halt weiterzugeben an deine, ja, an deine Kunden und an die Leute da draußen und denen dann einfach zu helfen. So. Womit ich gerne das Wort an dich übergeben würde, weil ich glaube, dass es eine ganz gute Überleitung ist. Vielleicht magst du da mal ein bisschen, ja, uns aufklären.
Ja, schönes Intro. Herzlichen Dank, herzlich willkommen an dich, lieber Christian, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Freut mich, dass ich hier bei deinem Wolle on Tour Format, ist es doch, oder? Ja. Mal dabei sein darf. Und es ist immer spannend, neue Gesprächspartner zu haben. Es ist toll, sich mit Leuten öfter auszutauschen. Ist aber auch toll, mal wieder komplett neue Gesprächspartner zu haben, weil natürlich jeder Gesprächspartner sein eigenes, ich sage jetzt mal, Päckchen mitbringt, seine Vergangenheit, seine Erfahrungen, aber natürlich auch seine ganz speziellen persönlichen Interessen. Und da entsteht dann eigentlich, selbst wenn man jetzt über dasselbe Thema spricht, entsteht eigentlich immer was komplett Neues. Und das macht es auf jeden Fall schon spannend. Ja, die Vorstellung war soweit, da war soweit, denke ich mal, das Wichtigste drin. Da will ich jetzt gar nicht noch groß ausschweifen, was ich alles Tolles gemacht habe. Ich bin eigentlich, seit ich 15 Jahre alt bin, verschworen mit dem Thema Sport und mit dem Thema, erst mit dem Thema Ernährung und Training. Und dann habe ich mich irgendwann aufgrund dessen, was ich für einen Anspruch habe, welchen Wissensstand ich haben möchte und wie fundiert das sein soll und wie aktuell das sein soll, habe ich mich dann irgendwann entschieden, das Steckenpferd verstärkt und vermehrt auf die Ernährung und auf das Thema Supplementierung und Nahrungsergänzungen zu legen. Wer sich damit befasst und auch aktuell befasst, weiß, was man da für eine Fülle von wissenschaftlichen Unterlagen bewältigt muss, um da wirklich up to date zu sein. Also gerade beim Thema Ernährung, Gesundheit, wenn man dann auch in die Krankheiten ein bisschen einsteigt, aber auch in das Thema, nur einzig und nur Übergewicht und so weiter. Also um es kurz zu machen, das ist riesig und darum habe ich persönlich mich irgendwann spezialisiert. Und diese ganze Agenda, die du vorgelesen hast, die hat sich bei mir einfach so mit der Zeit aufgebaut. Ich habe mit 15 Jahren angefangen zu trainieren. Ich war früher Schlagzeugspieler in mehreren Bands, hat
Kannst du
mir
das heute noch,
Geld.
oder was?
Ja, logisch, na klar. Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Und habe mir da mein Geld damit verdient, auf Hochzeiten Tanzmusik zu machen und hatte nebenbei noch eine Thrash-Metal-Band, das, was mir Spaß gemacht hat. Und dann hat sich das aber irgendwann abgelöst und ich bin dann in den Fitness-Sport übergeglitten und dann hat sich das irgendwann so überschnitten, dass ich das dann leider aufhören musste. Und ja, und seit der Zeit bin ich eigentlich ja Feuer und Flamme und es vergeht eigentlich kein Tag, wirklich kein einziger Tag, an dem ich mich nicht mit irgendetwas aus diesem Bereich beschäftige. Und heute bin ich jetzt 43 und macht mir nach wie vor noch Spaß, wie am ersten Tag.
Ja, und jeder, der jetzt hier in Anführungsstrichen nur zuhört, ich würde euch mal wärmstens empfehlen, euch das Video hiervon reinzuziehen oder den Holger mal online sich anzugucken, beziehungsweise seinen Kanälen zu folgen, weil da kann man mal sehen, wie man auch mit in Anführungsstrichen 43 ja noch aussehen kann. Weil ich finde es immer wieder faszinierend, wie die Leute mit gefühlten Mitte 20 manchmal, schon manchmal sogar früher, sagen, um Gottes Willen, ich werde ja so alt, ne? Und dann schieben sie ihre Funde und Kilos, die sie auf dem zu viel haben, schieben sie dann darauf, wo ich mir denke, warte mal ganz kurz, du bist absolut nicht alt. Und deswegen finde ich es umso geiler, wenn man das dann sieht, was du machst, wie du aussiehst und wie du dich offensichtlich ja, trägst. Ja,
Ja, gut.
umso faszinierender.
Ich lebe halt nach dem Motto, praktiziere, was du predigst, ne?
Ja.
Das ist natürlich klar, ne?
Geil. Kann ich gut nachvollziehen. Ich mag das persönlich absolut gar nicht, wenn du Leute hast, die irgendwas faseln, ja, und du siehst ganz genau, da ist nichts dahinter. Das ist wie, als würdest du mit einem Arzt reden. Ich nenne das Beispiel mal ganz gerne, weil es die letzten 2,5, 3 Jahre sehr, sehr, sehr prominent war. Ja, als würdest du mit einem Arzt reden, der dir versucht, irgendwas über eine gesunde Lebensweise zu erzählen, hat aber irgendwie 100 Kilo auf den Rippen, weißt du, und ist
Und
1,65 groß und raucht nebenbei
einen
so.
hochroten Kopf, ja, und so weiter.
Ja,
Ja, genau.
das ist Banane, ne? Also von daher bin
Ja.
ich ganz bei dir. Practice what you preach, meine lieben Freunde. Aber Holger, ich will mal erstmal von dir wissen, du hast ja so erzählt, du hast mit 15 Jahren und so angefangen, ne? So in die Richtung Fitness und Ernährung. Aber ich gehe mal davon aus, dass das ähnlich ist wie bei den meisten Leuten, die so Fitness- und sportaffin sind, dass man da halt irgendwann mal loslegt im kindesjugendlichen Alter, wie auch immer. Aber wann bist du denn und wie bist du denn richtig in diese Szene, sage ich mal, reingerutscht? Wie ist das gekommen?
Gut, also wir müssten jetzt eine kleine Zeitreise machen. Und in dieser Zeitreise ist in dieser Szene, wie du es nennst, unfassbar viel passiert. Als ich 15 Jahre alt war, war es das Jahr 1985. 95, sorry, 95. 1995 gab es noch kein Instagram, gab es noch kein Facebook, gab es noch keine 27 Bodybuilding-Verbände, da gab es noch kein so richtig gutes Internet, wo man sich richtig gut, so wie heute, belesen kann. Da gab es einige wenige Bücher zum Bereich Fitness und Ernährung und Sport und da gab es halt Magazine, die Flex Magazine und Sportreview und das war so die Zeit, in der ich mit der ganzen Sache angefangen habe. Und das ja, war nicht mal in einem Studio, wo auch andere trainieren, die so sind, sondern bei uns im ansässigen Ort mit damals noch 700 Seelen hatten wir ein Fitnessstudio und da habe ich die ersten 12 Jahre, 12 Jahre, muss man sich mal vorstellen, habe ich da einfach so vor mich hin trainiert. aus Spaß an der Freude.
Also
Ohne einen Hintergrund,
25 war es oder was? So ungefähr.
ja,
Okay.
ohne einen Gedanken jetzt irgendwie an irgendwas Großes jetzt irgendwie zu haben, ne? Während dieser Zeit ging es aber dann doch schon los, dass man dann auch über Kontakte, die man dann einfach knüpft und so weiter, immer mehr ein bisschen auch in dieses Wettkampfthema reingeschmeckt hat und da ein bisschen reingekommen ist. Und dann kam man irgendwann dazu, aus Spaß an der Freude dann doch mal zu gucken, wäre denn vielleicht doch mal ein Wettkampf was für dich? Und aber das war halt einfach alles noch komplett anders wie jetzt. Das war noch sehr auf sich selber bezogen und nicht so in die Öffentlichkeit gekehrt. Da hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, ob man einen Sponsor bekommt. Bei mir hat man sich damals, zu meiner Zeit, hat man sich seine Supplements finanziert, indem man angefangen hat, für irgendwelche Leute dann Trainingspläne zu schreiben aus dem Studio. Ich hatte damals die allererste Seite bodycoaches.de, die es heute noch gibt. Das war eine selbstgebaute Homepage, die sah fürchterlich aus. Aber man hat halt sich eine Domain gekauft, für mini kleines Geld, weil das wollte damals noch keiner. Und dann hat man da eine Homepage gebaut und einen ersten kleinen Shop noch mit Excel-Listen im Shop und so weiter. Und so hat man sich da ein bisschen so, also man hat alles ein bisschen so für sich selbst gemacht. Und ich glaube, das war unterm Strich auch richtig, weil da hat man dann einfach halt gesehen, ob das was für einen ist und ob man da das für sich selber gerne macht und da dabei bleiben will oder halt ganz einfach nicht. Ja.
Ja,
Ja.
genial. Und sag mal, wie kannst du sagen, woher diese Leidenschaft für das Thema Fitness und Ernährung kommt? Weil das eine ist ja, man startet irgendwas, das kennt ja jeder von uns, ne? Ich habe in meinem Leben schon viele Dinge irgendwie mal gestartet und gemacht, ja, aber habe dann wieder
Ja.
aufgehört, warum auch immer. Und es gibt ja wenige Dinge, die bei einem wirklich kleben bleiben, wo man richtig eine Leidenschaft für entwickelt. So, bei mir sind das verschiedene Dinge. Bei mir ist das mittlerweile das Surfen, ja, oder MMA zu machen. So, das finde ich mega. Generell Sport ein großes Thema bei mir. Aber es gibt auch viele, viele andere Dinge. Ne? Unternehmertum interessiert mich sehr und da habe ich auch irgendwie eine Leidenschaft für, wo ich selbst noch nicht selbstständig bin. Aber nichtsdestotrotz, man fängt viel an und hört wieder auf. Du bist jetzt 30 Jahre dabei. Wo kommt das her?
Ja, also ich sag mal so, bei mir war das halt so ein richtiger, als ich das allererste Mal in ein Fitnessstudio gegangen bin, war das bei mir so ein richtiger krasser Wow-Effekt. Ich habe dieses, das war also in unserem damaligen alten Studio, da wo es nach Rost gerochen hat und nach Schweiß und
Geil.
das war dreckig, das war dreckig, da waren alte Poster an der Wand gehangen, da lagen Socken in der Umkleide schon 4 Wochen. Und diese ganze Atmosphäre, die hat mich damals dermaßen weggekickt mit 15, das kann ich nicht erklären. Und das war so mein allererster Berührungspunkt und Eindruck. Und dann seit dem Tag gab es für mich unerklärlich, aus unerklärlichen Gründen, keine Überlegung mehr, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Das ist, ich sag, das ist Glück, wenn jemand so weit was passiert, ne? Einer macht mal ein bisschen Fußball, dann macht er mal ein bisschen Tennis, dann macht er mal ein bisschen das und ein bisschen das, aber findet nie so richtig das, was er so richtig gerne macht. Und ich glaube, da gehört auch ein bisschen Glück dazu, ein bisschen Schicksal dazu. Also man kann sich das vielleicht auch nicht immer aussuchen, ob man da wirklich dann tatsächlich dahin läuft. Ja, es gibt ja auch völlig andere Bereiche, die einen interessieren können. Der eine geht in der Politik auf, der andere geht in der Börse auf, der andere eine Wahnsinnsliebe für Versicherungen entdeckt oder was weiß ich was. Ne? Also es gibt ja so viele Sachen, für die man eine Leidenschaft entwickeln kann. Und ich hatte das Glück, dass ich das gefunden habe, was ganz genau zu mir passt. Und darum, ja, habe ich das einfach jetzt so über die Jahre mitgenommen.
Ja, vor allem so früh auch, ne? Das ist ja das Schöne dabei. Es gibt ja mal den Punkt manchmal, wo man im Leben später irgendwie dann merkt, hey, das ist es, das ist es vielleicht, da habe ich Bock drauf. Aber wenn man das so früh schon hat, das ist ein Geschenk, da bin ich ganz bei dir. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund übrigens, der war hier auch schon zwei, dreimal auf dem Podcast. Der ist im IT-Bereich, der hat das mit 11 für sich entdeckt. Und der ist jetzt heute knappe 30 und der geht da drin auf, ne? Nach der Arbeit, in Anführungsstrichen, was er nicht mal so wirklich als Arbeit bezeichnet, kommen dem manchmal einfach Ideen und dann setzt er sich nochmal 6 Stunden bis mitten in die Nacht um 3 setzt er sich hin, weißt du, und mach da irgendwas. Und genau
Ja.
sowas sehe ich bei dir irgendwie gefühlt.
Ja.
Das finde ich stark. Das
Das
ist
ist es. Genau das ist es, ja.
einfach.
Und das würde dann das würde jemand, der das machen muss, würde das als Stress, als negativen Stress bezeichnen. Aber wenn du das gerne machst, dann ist das für dich, dann ist das für dich eigentlich nicht Stress. Und wenn, dann ist es positiver Stress, weil du willst das. Nun, ne? Dann wird es halt am Abend um 11 und am nächsten Tag musst du um 6 wieder raus. Dann ist es halt so, ne?
Aber das ist geil, dass du das ansprichst mit positiver und negativer Stress. Ich habe da, by the way, ihr Lieben, ich habe mal eine Episode darüber gemacht. Zieht euch das gerne rein, weil es gibt definitiv einen Unterschied davon. Ja? Die wenigsten wissen allerdings, wie das funktioniert. So.
Ja.
Von daher gerne mal abchecken. Aber zurück zum Punkt. Ich fand das gerade sehr, sehr spannend, weil es hat mich selbst an mich auch erinnert, was das Thema MMA angeht, mit diesem, du gehst ins Gym. Und dann ist das so ein altes, abgefucktes Teil. Weißt du, wo du, wenn du reinkommst, riechst du schon, das ist hier was Animalisches. Hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch, das ist mehr so ein Männerding, also dass das dann in uns steckt, wenn wir sowas, wenn wir irgendwo reinkommen und wir denken, ah, warte mal kurz hier, jetzt muss ich mir erstmal auf die Brust klopfen wie ein Gorilla, ne? Und jetzt renne ich hier durch und ziehe halt ordentlich. Und dass das vielleicht so ein Ding ist, was diese Leidenschaft auch geweckt hat.
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass jetzt, dass es das denselben Effekt in derselben Kulisse auch eine Frau haben könnte.
Schwierig.
Das ist aber nur eine Vermutung, ja.
Ja, sehr, sehr, sehr selten der Fall
Ja,
irgendwie. Das stimmt schon.
genau.
Sag mal, für dich selbst, ne, so als Person, jetzt wo du das halt schon knappe 30 Jahre machst und ja auch wirklich ordentlich Erfolg damit hast, was hast du denn für dich in den nächsten 5, 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren für Träume und Ziele bezogen auf diesen Ernährungs- und Fitnessbereich noch? Aber kann auch generell sein, ne? Also man muss nicht mal nur darauf sein, aber wie ist das bei dir? Ich frage das immer sehr,
Ja.
sehr gerne, um mal zu kitzeln und zu zeigen, was steckt da für ein Mensch dahinter, deine Denkweise.
Ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall in den vergangenen, wie du sagst, fast 30 Jahren, habe ich viele Lebensphasen durchgemacht. Ich habe die Lebensphase auf jeden Fall durch, mit dem, wo ich das Thema Leistungssport favorisiert habe. Das war von, kann es gar nicht mehr genau sagen, von 2007 bis 2013. 2003 schon der erste Auftritt und dann halt nochmal eine ganz strenge Phase bis 2013. Und dann habe ich das eigentlich soweit für mich erstmal abgehakt. Dann habe ich 2013 noch mein erstes Buch released und dann habe ich halt das ja mehr oder weniger erstmal abgehakt für mich, das Thema. Und bin dann in die Lebensphase gerutscht, wo ich dann einfach gucken wollte, was kann ich schaffen, in Sachen Beruf, in Sachen Selbstständigkeit, in Sachen Projekte und Ideen und das Ganze auch dann letztlich nicht nur im Kopf haben, sondern auch umsetzen. Und dann entwickelst du natürlich irgendwann, dann kommt auch irgendwann Familie dazu. Ich habe auch zwei eigene Kinder. Und da kommt natürlich dann auch noch immer mehr Verantwortung mit ins Spiel und immer mehr dieses Sicherheitsgedanken mit ins Spiel. Und dann machst du dir jetzt in dem Alter, wo ich jetzt bin, machst du dir dann auch tatsächlich schon Gedanken, wie lange willst du noch Zeit gegen Geld austauschen und was gibt es für Möglichkeiten, da schon dafür zu sorgen, dass du das irgendwann mal nicht mehr machen musst und vielleicht dann in 5 Jahren oder so vielleicht mehr Zeit hast für die Familie, für die Kinder, für dich selbst. Alles, was man jetzt ein bisschen so alles, teilweise muss man schon sagen, auch hinten anstellt. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess bei jedem, der so stattfinden soll oder sollte. Und den durchlaufe ich auch. Und da verändern sich eigentlich die Prioritäten. Aber was das reine Thema jetzt Coaching und Ernährung und also das, was ich halt so nach außen hin bin für die Leute, ein Nutrition Coach und ein Mentor und ein Supplementhersteller, da gibt es unglaublich viele, viele Ideen und das, also da kenne ich überhaupt gar keinen, da weiß ich überhaupt gar kein Ende. Da tun sich auch immer wieder neue Sachen auf und ja, also ja,
Sprudelt, sagst du, ne? So richtig, da
ja.
die Leidenschaft, ja, kann ich
Genau,
nachvollziehen.
das sprudelt.
Sag mal, ich will noch mal ganz kurz 2 Schritte zurückgehen, weil das interessiert mich. Du sagst es ja selber gerade, dass du diese Phasen durchlaufen bist in deinem Leben, ne? Und diese Leistungssportphase und dann das Buch schreiben, das sind 2 Dinge, die mich wirklich sehr interessieren, weil ich würde gerne mal wissen, wie hat sich dieser Leistungssportaspekt, in den du ja offensichtlich über die Zeit hinweg, weil die ersten 12 Jahre hast du das ja nicht, glaube ich, so in Richtung Leistungssport gemacht, sondern nur für dich, so wie ich es eben verstanden habe.
Nee, sie, also in dem Bereich von den 12 Jahren waren, ich glaube, 7 Jahre oder so, also von 95 bis 2003, 7 oder 8 Jahre, wo ich wirklich gar nichts anderes gemacht habe. Und dann war mein erster Auftritt, in Anführungszeichen, war ein Auftritt auf einer Sportvereinsbühne, aber dann schon mit Wettkampfvorbereitung und so. Und dann noch ein paar Jahre später war ich dann so richtig in diesem Wettkampfthema drin, ne? Also da hat das alles ein bisschen so angefangen, genau.
Okay, wie waren die Erfahrungen da und was konntest du daraus für dich mitnehmen?
Aus dieser Leistungssportlerzeit oder
Ja,
wie?
also wie deine grundsätzlichen Erfahrungen in dem Bereich waren, weil wenn man sich die Leute anguckt, die sowas machen, da ist eine Menge Sacrifice, also wie sagt man, man muss halt eine Menge aufgeben dafür, um so auszusehen wie die Leute, die sich da auf die Bühne stellen. Ne? Man muss richtig hart ackern. Man muss da, also das können sich die wenigsten, glaube ich, vorstellen. Das ist brutal. Und da lernt man, glaube ich, eine Menge von. So, und ich würde gerne von dir verstehen wollen, wie der Prozess für dich war, und was du daraus für dich gezogen hast. Vielleicht auch für die Zukunft, wenn du jetzt halt auch mal so ein bisschen zurückblickst, ne?
Ja gut, also für mich in dem Sinne, dass ich jetzt auch Leuten helfe bei der Vorbereitung auf so ein Event oder beim generellen Entwickeln von ihrem Körper oder sowas, sind das natürlich Erfahrungswerte, die du brauchst. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, jemanden für eine Bodybuilding-Bühne vorzubereiten, ohne zu wissen, wie geht es in der jeweiligen Person vor. Und da machst du ja auch gefühlt 20 verschiedene Phasen durch, ja. Also das sind ganz, ganz wichtige Erfahrungswerte, die brauchst du. Ansonsten kannst du das überhaupt gar nicht ordentlich machen. Das ist meine persönliche Meinung. Gut, was ich daraus mitgenommen habe, also um das komplett ehrlich zu sagen, ich war jetzt nie der erfolgreichste Wettkampf-Bodybuilder. Zu meiner Zeit war das halt einfach so, dass man nur einen einzelnen, ein, ich sag mal, zwei Bodybuilding-Verbände hatte. Und es gab aber jetzt regional nur wenige Wettkampfvorbereiter, die so etwas gemacht haben. Heute ist ja jeder hin zum Kunst ein Wettkampfvorbereiter. Damals gab es eigentlich nur zwei große, die das gemacht haben. Und die haben halt einen bestimmten Verband repräsentiert. Und da hat man dann einfach halt auch mitgemacht, ne? Dann gab es auch nur Bodybuilding letztlich. Und da gab es auch noch keine so richtig starken Bewegungen in Richtung, das Ganze dann auch im Natural-Bodybuilding zu machen und so weiter. Und du weißt auch, was ich raus will. Da geht natürlich dann irgendwann, wenn man, je ambitionierter man da einsteigt, kommen dann natürlich bestimmte Fragen ins Spiel, die man dann für sich beantworten muss, wie weit man da gehen will und wann man da für sich ein Ende quasi setzt, ne? Und das hat bei mir tatsächlich auch alles stattgefunden. Wie gesagt, ich war jetzt von der Genetik her, war ich jetzt nie so der Allerbeste, der mit den besten Voraussetzungen. Ich war immer fleißig und ich war immer extrem diszipliniert und ich habe auch immer sehr viel mich damit dann noch nebenbei befasst und beschäftigt und bin nie aus meiner Routine rausgebrochen, aber habe jetzt trotzdem so nie die riesen Erfolge gefeiert. Ich war mal Vize-Süddeutscher Meister, ich war mal Bayerischer Meister und mal Vize- Deutscher Meister, da allerdings sogar ein Paar-Posing mit einer Partnerin zusammen quasi. Und das waren so meine Sachen, ja, meine Erfolge, die ich gefeiert habe. Aber die Erfolge sind es nicht, warum ich sage, das hat sich rentiert, das alles zu machen, sondern es sind tatsächlich die Erfahrungen, die ich damit rausgenommen habe. Es sind Erfahrungen, es sind Freundschaften, es sind Kontakte, und alles, was man einfach aus dieser ganzen Zeit mitnimmt, weil das ist ja dann schon so, wenn du ein Wettkampf-Bodybuilder bist, dann bist du in so einer Bubble, ja. Das ist ein ganz kleiner Kreis und die sind alle gleich und die machen alle dasselbe. Und dann fällt dir das eigentlich gar nicht so auf, dass du so anders bist wie alle anderen, ne? Dass du halt mit deiner Dose, mit deinem Hühnchen und deinem Reis dann im Kino sitzt und das dann isst, während die anderen Nachos essen oder dass du halt immer eine Kühltasche dabei hast oder dass du halt nie trinkst in der Disco oder so, wenn, ne, sondern du halt mit deinem Wasser dastehst und dann logischerweise auch immer der Fahrer bist. Das fällt dir da alles gar nicht so wirklich auf, ne? Und das kommt dann alles erst so im Nachhinein. Ja. Aber es gibt halt auch Leute, die verfangen sich da total in dieser Bubble, sage ich jetzt mal, und kommen da überhaupt nicht mehr raus. Und das finde ich dann jetzt, ich sage jetzt mal, für so eine Frage wie, was ist denn dein Lebensziel, finde ich das dann schon irgendwann bedenklich. Ja. Wenn man dann mit jetzt schon mit 43 oder mit 50 oder so halt dann gar nichts anderes hat, wie nur ein Wettkampf-Bodybuilder zu sein, weil
Ja,
das
schwierig.
ist. Das ist nice to have und nice to know. Aber das ist natürlich jetzt nichts, was man sagen könnte. Das ist ein Lebensziel, ja.
Und ich gehe mal stark davon aus, dass sich so diese Disziplin, dieser Wille, weil ich will mal so ein bisschen auf das Mindset dabei eingehen, und alles, was eben dazugehört, ne, durchzuhalten, wenn andere, wie du gerade sagst, gerade mal irgendwie eine geile, leckere Pizza essen und man selber vielleicht irgendwie dann da sein trockenes Hühnchen und reich, ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber ne, weißt du, was ich meine, irgendwie sowas ist, da gehört halt eine Menge zu. Ich gehe mal stark davon aus, dass sich das auch in gewissem Maße geprägt hat, Punkt eins, und du das wahrscheinlich auch heute noch ordentlich anwenden kannst für dich, für dein Business, für dein Leben im Allgemeinen. Ist
Ja,
das korrekt?
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein Bodybuilder, ein ernsthafter Bodybuilder zu sein, ist ein ganz, ich sage jetzt mal, nicht zu unterschätzender Schlag von Menschen. Die haben ihre Probleme. Mit dem Selbstbild, mit der Selbstwahrnehmung, manchmal auch mit dem Selbstwertgefühl. Aber die haben auch ganz klar ihre Stärken in der Disziplin und im Durchhaltevermögen. Die sind ausdauernd, die sind fokussiert. Das ist, was die können. Ja? Und wenn man halt dann, ich sag mal, wenn man das schafft, dann die negativen Seiten auszubauen mit den Jahren und sich die positiven Seiten zu behalten, dann kann da unterm Strich dann schon am Ende des Tages eine starke Persönlichkeit daraus entspringen, ne? Glaube ich.
Ja, bin ich ganz bei dir. Ich meine, gut, ich habe jetzt persönlich nicht die Insights irgendwie und die Tiefe, was jetzt beispielsweise die deutsche Bodybuilding-Community und Szene angeht, irgendwie, wer da jetzt gerade gewinnt oder nicht gewinnt bei den großen Turnieren. Aber ich selbst habe mich, als ich mit 16, 17, 18, 19, 20, so die Zeit, ne, wo ich dann, kennt man, da ist irgendwie gefühlt ja jeder mal im Gym, wo ich dann da auch ordentlich losgelegt habe, mich auch immer viel an so Leuten aufgehangen, kennt jeder, so Ronnie Coleman, ne? So mal als Beispiel. Oder irgendwer anders, wer es dann, keine Ahnung, wer es da heute im Moment ist, ob das jetzt ein Kai Green ist oder wie auch immer. Ich fand das immer unendlich faszinierend, was die halt ja klar, für eine Disziplin haben, aber auch, was die aufgegeben haben, ne? Um irgendwie dahin zu kommen, wo sie sind. Und wenn du dir die heute anguckst, die meisten von denen, das ist halt schon ein Trauerspiel, ne? Also da ist irgendwie so eine Wahr, also bei manchen, ne, ist es wirklich echt nicht schön anzugucken. Und das ist dann so eine Waage von, wo macht man den Cut? Und offensichtlich hast du ihn gefunden und kannst das Ganze jetzt ganz gut anwenden. War das bei dir gab es einen Punkt, wo du ganz genau wusstest, ich mache nicht mehr weiter? Oder war das ein Prozess?
Das ist eine gute Frage. Also meine allerletzte Vorbereitung habe ich eigentlich tatsächlich gemacht zu Promo für mein erstes Buch.
Okay.
Also das war so die Idee, dass ich mich da nochmal, ich sage jetzt mal, ordentlich selber preppe und das Ganze dann schon in Kombination mit meinem eigenen Ernährungskonzept dann quasi mache und schaue, was da geht und wie ich da abschneiden kann und so. Aber ja, also dieses richtige Feuer für Wettkampf-Bodybuilding, das hat bei mir dann schon bei einem bestimmten Peak dann tatsächlich schon abgenommen. Und ich habe das einfach gemerkt, dass ich jetzt einfach andere Sachen wie erstmal wichtiger finde. Ne? Also das Schöne am Bodybuilding-Sport ist ja, dass es ja ein Sport ist, den kannst du mit 50 und 60 Jahren auch noch auf einem ambitionierten, hohen, guten Niveau betreiben. Und da sehe ich mich vielleicht dann, vielleicht so mit 50 oder so, sehe ich mich vielleicht noch mal auf einer Bodybuilding-Bühne als Masterathlet. Das ist auch ein Schlag von Athleten, die ich auch selber sehr, sehr gerne betreue. Das sind hochspannende Menschen, ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Und da will ich mich irgendwann auch mal dazu zählen und da könnte ich mir sowas dann nochmal vorstellen, sowas zu machen. Aber dann einfach so aus Spaß an der Freude, nicht weil ich jetzt nochmal deutscher Meister werden muss oder das ist alles irgendwie, Das ist alles irgendwie nicht mehr wichtig. Aber natürlich schon sich selber mal wieder, ne, eine bestimmte Komfortzone mal wieder zu verlassen, um sich selber vielleicht mal wieder zu beweisen, hey, du kannst es noch, du bist noch so ein harter Hund, wie du früher warst. Vielleicht, das ist vielleicht eher mal der Grund, warum das nochmal sein könnte.
Ja, finde ich spannend. Ohne das jetzt im 1 zu 1 nachvollziehen zu können, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass diese Menschen oder dass Menschen, die mit 50, 55, 60 sowas nochmal angreifen, das muss ja nicht nur Bodybuilding sein, das kann ja alles Mögliche sein. Du fängst an,
Naja, na klar.
nochmal ein Unternehmen neu hoch oder so, ne? Oder
Ja.
keine Ahnung, was auch immer das dann ist. Das siehst du sehr, sehr selten heutzutage. Extrem. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber ich kenne kaum jemanden, der mit 50, 60 nochmal richtige Angriffe aufs Leben macht, so ungefähr.
Ja, ja, ja,
Und da weißt
genau.
du, das müssen Leute sein, die irgendwie ein bisschen anders ticken und irgendwas in sich haben, was brodelt, was raus muss und einfach ja, aktiv sein wollen, wie auch immer man das dann beschreiben
Ja,
soll. Ne? Und ja,
absolut. Total spannende
sehr
Leute sind
spannend.
das.
Du, Holger, pass auf, wir machen mal eine ganz, ganz kurze Pause für 2 Minuten, ja, und dann würde ich ganz gerne mit dir in das Thema Ernährung einsteigen, weil du auch dein eigenes Konzept hast, ja. Aber ich würde sagen, ihr Lieben, gebt uns 1 Minute, wir sind gleich wieder da. Bis denn, ciao, ciao. Freunde, wir sind wieder da. So, Holger, lass uns direkt ansetzen, wo wir eben gerade stehen geblieben sind. Wir waren ja bei den, ich sag mal, älteren Leuten mit einem sehr speziellen Mindset irgendwie, die dann nochmal anfangen und beginnen. Um das ordentlich machen zu können, ist Ernährung als solches, ich nenne das mal den Überbegriff Ernährung, ja, ein großes Thema. Ne? Ist etwas, was mich persönlich auch unendlich fasziniert und ich versuche in meiner Freizeit so viel wie ich kann, dort mich zu belesen und zu lernen und zu machen und zu tun, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das, was du in deinen Körper und in dein Hirn reintust, ja, dass das eine Menge damit zu tun hat, wie sich dein Leben im Endeffekt entwickeln wird. So. Und ich glaube, viele, viele Leute brauchen sich nicht wundern, wenn sie in den Spiegel gucken, dass sie so aussehen, wie sie aussehen, wenn man sich anguckt, wie deren Ernährung strukturiert ist. Warum erzähle ich das? Ich erzähle es deswegen, weil du ja auch dein eigenes Ernährungskonzept hast und eben, sagtest du ja selbst schon, auch Supplements vertreibst beispielsweise, ja. Und das Konzept nennt sich Human-Based Nutrition. Und da würde ich dich gerne mal ein bisschen ausfragen wollen, weil ich finde alleine die Wortwahl sehr spannend, ne? Human-Based Nutrition. Was steckt denn dahinter? Erläuter mal ein bisschen.
Ja, okay. Also ich sehe es genauso wie du. Ernährung ist ein ganz wichtiges, also vielleicht sogar das wichtigste Bindeglied für einen gesunden, vitalen Lifestyle. Aber Lifestyle setzt sich natürlich dann auch noch aus mehreren Komponenten zusammen. Und das wird jetzt auch, das ist jetzt auch was, was ich jetzt auch immer mehr selber in meinen eigenen Fokus nehme, weil ich Ernährung, denke ich mal, schon selber gut drauf bin. Aber es gibt noch andere Faktoren von Lebensstil, die
Ja.
man halt auch noch mit berücksichtigen muss. Da zählt ein gutes Schlafmanagement dazu. Da steht ein gutes Stressmanagement dazu. Da steht die geistige Balance, spielt eine ganz große Rolle und so weiter und so fort. Und es wird immer klarer mit all den Jahren, indem ich mich dann damit befasse, dass es immer das große Ganze ausmacht. Aber Ernährung ist ein ganz wichtiger Stellenwert und ein ganz wichtiges Ding, mit dem man auch, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig viel kompensieren kann, was vielleicht in anderen Bereichen ein bisschen daneben geht. Und die Geschichte mit Human-Based,
Ich stelle eine Zwischenfrage. Was meinst du damit? Mit dem es kompensiert andere Dinge?
Naja, also du kannst jetzt zum Beispiel ein hohes Stressaufkommen, kannst du zum Beispiel mit einer sehr guten nutritiven Versorgung insoweit ausbügeln, dass du deinem Körper halt das Handwerkszeug an die Hand gibst, dass er stressresistenter ganz einfach wird. Das kannst du mit Nährstoffen machen, das kannst du mit bestimmten Substanzen, pflanzlichen Substanzen machen, dass sich die Stressresistenz bei den Menschen nachweislich quasi verbessert. Und somit können halt Leute Stress, auch negativen Stress, effektiv besser ab. wenn sie den nicht abstellen können, weil sie halt einfach einen stressigen Job haben, dann auch noch Familie haben, dann auch noch Hobbys haben, was halt so jeder einfach hat, ne? Und das meine ich damit. Und da gibt es ganz viele Themen, wo man sagen kann, ah, da kann ich mit bestimmten Kniffs in der Ernährung und in der Supplementierung kann ich sehr viel kompensieren, wo ich weiß, das kriege ich jetzt einfach in meinem Alltag irgendwie nicht besser hin. So, genau.
Bevor wir auf dein Konzept eingehen und warum das Human-Based heißt und so weiter, will ich da nochmal ganz kurz rein, weil ich bohre immer sehr, sehr gerne ein bisschen tiefer, wenn ich es spannend finde und glaube, da kann man Nuggets rausholen. Wenn man jetzt, ich glaube, da können viele Leute, die hier zusehen und zuhören, können damit relaten und sagen, hey, ich habe viel Stress in meinem Leben, ja? Jetzt ist meine Frage an dich. Ist es dann das über alles stehende Ernährungskonzept, was dabei hilft, Stress zu reduzieren? Oder gibt es spezielle Essensdinge, was auch immer, irgendwie, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwelche Vitamine sind oder irgendwas anderes, wo man einfach deutlich mehr zu sich nehmen sollte, um halt stressresistenter zu werden? Also gibt es da Beispiele für, die du nennen kannst, oder ist das wirklich so ein Allgemeinkonzept?
Ja, also steht und fällt schon mit dem gesamten Aufbau der Ernährung. Also jetzt aber nicht nur die Gestaltung, sondern natürlich auch das Thema Timing. Das ist auch was, warum das unter anderem Human-Based heißt, weil es unter anderem auch sich an den Biorhythmus richtet, dieses Konzept. Das heißt, völlig unterschiedliche Konstellationen. Das sieht man zum Beispiel, wenn du jetzt einer Person, die eine Nachtschicht arbeitet, genau dieselbe Diät verabreichst wie einer Person, die mit dem normalen Sonnenrhythmus, ich sage jetzt mal, existiert, dann wirkt sich das auf völlig unterschiedliche Art und Weise auf den Menschen aus. Und das hat was mit dem Biorhythmus zu tun und mit dem Timing auch von Nahrung und von Nährstoffen. Und das spielt auch einen wichtigen Stellenwert. Aber es gibt tatsächlich bestimmte Nährstoffe. Ich kann sie dir jetzt nicht auswendig nennen, beziehungsweise kann ich wahrscheinlich schon. Es gibt ganz bestimmte Nährstoffe, wo man weiß, dass die bei erhöhtem Stressaufkommen ganz besonders wichtig sind und da einen hohen Stellenwert einnehmen. Und dann gibt es auf Seiten der Supplementierung gibt es die extrem spannende Wirkstoffgruppe, Substanzgruppe, sage ich jetzt mal, der Adaptogene. Das könnt ihr euch alle mal bei Google eingeben, was es mit Adaptogenen auf sich hat. Und das sind eben solche Substanzen, die tatsächlich dieses körpereigene Stressmanagement schon relativ gut fundiert in der Lage sind, das zu modulieren. Ja, also das für alle Leute, die damit ein Thema haben, die können sich das mal anschauen. Und zu diesen stressrelevanten Nährstoffen, da gehört auf jeden Fall dazu Magnesium. Und da gehört auf jeden Fall dazu ein entsprechender Kupferstatus. Das sind jetzt mal so diese Geschichten. Und Beispiele für solche Adaptogene wären zum Beispiel Rhodiola rosea, Ginseng, Ashwagandha, was ja ein bisschen schon jetzt schon so Mainstream geworden ist, das Ashwagandha, oder Schisandra. Also das sind so ganz interessante Substanzen. Ja, und das Thema auch in meiner.
Findet man diese Dinge, ne, vermehrt, um mal einfach für den Menschen kurz mal was an die Hand zu geben. Magnesium, Zink und die vier, die du gerade, die ich nicht wiederholen kann, gerade genannt hast. In welchem Essen findet man das denn beispielsweise? Gibt es da.
Also die Adaptogene kannst du nicht in relevanter Menge über die Nahrung aufnehmen. Also sowas funktioniert eigentlich am besten und am sichersten immer nur über die Aufnahme wirklich standardisierter Extrakte mit bestimmten Anteil von aktiven Bestandteilen. Also den Zahn kann ich gleich ziehen, dass man mit der regelmäßigen Aufnahme von Zwiebel jetzt eine besonders effektive Substanz hat, weil meistens müsste man halt dann davon 1 oder 2 Kilo Zwiebel am Tag essen. Und so ist das bei ganz, ganz vielen Lebensmitteln, dass das zwar darin enthalten ist. Irgendwo muss es ja herkommen. Aber du musst halt oftmals sehr viel von so einem Lebensmittel essen, um auf eine wirksame, um eine laut Studien wirksame Dosierung von so einer Substanz zu kommen. Da gibt es das Lycopen aus der Tomate, wo du ganz viel essen musst. Dann da gibt es dieses Ananas-Enzym, das Bromelain, wo du, glaube ich, sogar 20 Kilo am Tag essen müsstest, um da wirklich auf eine wirksame Dosierung für die Entzündungssteuerung zu kommen. da müsst ihr bitte aufpassen, dass es Mainstream, dass da immer einzelne Lebensmittel rausgepickt werden, weil die eine Substanz in einer kleinen Minimenge enthalten. Das ist oftmals entweder schlecht recherchiert oder halt ein bisschen so Bauernfängerei. Ne? Wohingegen Kupfer- und magnesiumhaltige Lebensmittel, die kann ich mir bei Google raussuchen und das wird wahrscheinlich dann auch so sein. Die weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das sind Informationen, die sind auch verlässlich und die kann man sich dann auch auf jeden Fall aus dem Internet ziehen.
Ja, sehr geil, danke. Ist auch wieder was, was ich jetzt mitnehmen konnte für mich, ne? Weil ich bin so persönlich so ein Verfechter eben von natürlichem Essen in jeglicher Form. Versuche mich halt von, wie man es im Englischen ganz gern betitelt, High Processed Food fernzuhalten, soweit es eben irgendwie geht, ja.
Auf jeden Fall.
Weil ich der Meinung bin, und ich meine, das ist ja nun auch durch gefühlte 1 Million Studien irgendwie nachgewiesen, dass du halt dein Körper deutlich besser logischerweise reagiert auf was, was aus der Natur kommt, ja, und nicht prozessuiert wurde, als irgendwie etwas, was 5-mal durch die Industrie durchgerutscht ist, ne? Aber mich wundert es halt deswegen, dass man bei einigen speziellen Punkten nur mit Supplements drauf, wirklich drauf einwirken kann, so dass man eine ausreichende Baseline irgendwie hat, weil ich mir immer die Frage stelle, wenn das so ist, wie hat denn der Mensch als solches, ja, über die Millionen von Jahren hinweg sich so gut weiterentwickeln können, wenn er bei einigen Sachen, die offensichtlich auch wichtig sind, weil Stressmanagement gab es auch schon zu Jäger- und Sammlerzeiten, wenn der Bär um die Ecke kam, da war auch noch ordentlich Stress am Start. Wie hat er das denn da so hingekriegt? Also weißt du, wie ich meine? Eigentlich müsste es ja auch so funktionieren. Das ist immer so meine Denkweise, aber
Ja, klar. Aber du hast natürlich evolutionär gesehen heute eine ganz schon alleine schon eine komplett veränderte Umweltbedingung. Und ich glaube, das ist das Hauptsächliche, ne? Also wenn du jetzt im Wald lebst und dich von selbstgepflückten Beeren und Wurzeln ernährst und dir selber dein Reh mit Pfeil und Bogen jagst und dann entsprechend auch die Bewegung hast, dann im Zelt übernachtest, wo es dann nachts -2 Grad hat und du da unter Kälte beeinflusst bist, oder ob du in Berlin lebst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und dir bei Aldi dein 2 Euro das Kilo oder das halbe Kilo Putenfleisch kaufst und deinen Dosenfraß, dann hast du dann dann kommt dann auch noch ziemlich schlecht beschaffenes Leitungswasser aus deiner Leitung, aus uralten Leitungen. Dann gehst du raus in der Primetime gehst du dann raus und läufst die Hauptstraße entlang, wo 1000 Autos ihre Abgase rausblasen. Und das vergleichst du dann und sagst, ja, damals hat es ja auch funktioniert. Das sind natürlich extremst andere Umweltbedingungen und da muss man natürlich auch entsprechend schon ein kleines bisschen drauf reagieren. Ne?
Ja, aber geile Beschreibung, sehr geil, weil das trifft es dann nämlich auf den Punkt. Es ist halt eine völlig andere Welt heute, wie sie vor 50 Jahren war, wie sie vor 100, 150. Na, das verändert sich einfach so. Also, zack. Aber ja, bin ich bei dir. Zurück zu der Human-Based Nutrition-Geschichte. Was ist es ganz genau? Wie funktioniert das? Du sagtest ja, es ist so in Richtung Biorhythmus ausgelegt und so weiter und so fort. Aber kannst du mal so ein paar Eckpunkte nennen? Und nur damit ich es nochmal richtig verstehe, du nennst es Human-Based aufgrund dieser im Einklang mit dem Biorhythmus leben. Ist das der Hintergrund?
Genau. Ja, genau. Also kann man so sagen, human-based, also quasi die Basis des Menschen. Ich habe versucht, eine Größe zu finden. Also prinzipiell ist es ja so, Ernährung ist ja ein hochindividuelles Thema. Das heißt, eine Diät, die für den Punkt Person A funktioniert, muss noch lange nicht für Person B funktionieren. Der eine ist happy, weil er und kann viel mehr erstmal Kalorien essen. Der andere ist total happy mit Fettsäuren, der andere da und so. Und ich habe halt eine Größe gesucht, die mir doch ermöglicht, alles irgendwie auf einen Nenner zu bringen und das als Basis zu nehmen. Und das ist bei mir dann, da habe ich mich dann quasi habe ich den Biorhythmus gefunden. Also der 24-Stunden-Sonnenrhythmus, der uns ja gleichermaßen beeinflusst und der über den Tag einen hinreichenden Einfluss auf alle von uns nimmt, sei es die Körpertemperatur, sei es die Enzymaktivität, sei es die Konstellation bestimmter Hormone, die eben Nacht und Tag aktiv sind, sei es die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, sei es der Blutdruck. Da gibt es unfassbar viele Stellgrößen. Die Tätigkeit von Organen kennt man auch aus der TCM, aus der Alternativmedizin. Das wussten die Chinesen schon lange, dass bestimmte Organe bestimmte Uhrzeiten haben, wo sie halt ganz einfach ihre Hochzeit haben. Und das ist halt jetzt einfach inzwischen auch schon schulmedizinisch relativ gut fundiert, dass es einen starken Einfluss hat. Was wir wann machen und wie wir im Rahmen dieses Biorhythmus dann quasi existieren oder quasi koexistieren. Und das ist die Basis des Konzepts. Und darauf aufbauend habe ich dann auch ein Basiskapitel über Schlaf geschrieben, weil das für mich auch eine wichtige Komponente ist. Und dann geht es eigentlich erst so richtig los mit dem Thema Ernährung. Und ich würde jetzt mal sagen, die Eckpfeiler von Human Based Nutrition sind, dass es auf jeden Fall ein sehr stark an den tatsächlichen Bedarf des Menschen angelehntes Konzept ist. Also man kann nicht pauschal sagen, alle müssen jetzt Low Carb machen. Man kann nicht pauschal sagen, alle müssen High Carb machen. Man kann nicht sagen, ketogene Diät ist das Allheilmittel für die ganze Menschheit. Man kann auch nicht sagen, jeder Mensch muss sich ab heute vegan ernähren, weil alles andere Schrott ist. Also ich halte nichts von solchen Konzepten, die alles über einen Kamm scheren und die vereinheitlichen. Und ich halte auch nichts davon stark, dass Angebot an Lebensmitteln einzuschränken, mit der einen Ausnahme, die du auch schon genannt hast, und das ist der Einsatz von Lebensmitteln ab einem bestimmten Verarbeitungsgrad. Das ist das Einzige, was ich in meinem Konzept dann quasi grundsätzlich auch ausschließe in der Verwendung. Und ansonsten habe ich versucht, den Leuten einen Wegweiser mit an die Hand zu geben, wie sie für sich persönlich, für ihren individuellen Bedarf, die bestmögliche Konstellation der Makronährstoffe und letztlich dann natürlich auch die Planung der Mikronährstoffe, die Planung der individuellen Flüssigkeitsmenge und all das ganz einfach möglichst individuell für sich selber zu bestimmen. Und das kann man sich versprechen, wenn man dieses Buch gelesen hat. Dann weiß man, wo man ist, dann weiß man, wie man es macht und man weiß aber auch, warum man es macht. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig und ist auch ein Konzept, das ich so eigentlich jetzt noch nicht kenne, weil es zum einen relativ umfangreich ist und zum anderen auch natürlich zum einen die Geschlechter unterscheidet und zum anderen natürlich auch Altersgruppen unterscheidet. Also es ist ja grundlegend unterschiedlich, ob ich jetzt Mann oder Frau bin und es ist grundlegend unterschiedlich, ob ich jetzt jung oder alt bin. Da sind völlig andere Sachen wichtiger als andere und es gibt meines Wissens nach kein Konzept, das das alles berücksichtigt und das habe ich tatsächlich alles rausgearbeitet.
Mega, mega. Pass auf, ich will einmal ganz kurz einen kleinen Plug machen. Ja, ihr Lieben, hört euch gerne auch nochmal die Episode mit Nina Schweppe an. Die ist nämlich auch Coach oder beziehungsweise Beraterin in dem Bereich, was die Chronobiologie und den Biorhythmus angeht. Ja, nur, dass die sich nicht auf die Ernährung hauptsächlich spezialisiert hat, so wie du, sondern auf den Bereich Schlaf. Ja, also für Leute, die das interessiert, weil es eben so wichtig, also Schlaf ist einfach, das ist so wichtig, unfassbar, was ich da alles ge selbst gelernt habe. Ne? Aber gebt euch das gerne mal. Richtig cool. Ich merke gerade, Holger, ich glaube, ich muss mich mehr persönlich, und ich würde mal behaupten, dass meine Ernährung als solches, ja, relativ, es ist sehr generell jetzt gesagt, aber relativ gut ist, ja, positiv so irgendwie. Ich glaube, ich esse wenig Junkfood, wenig High-Processed Food. Und versuche mich halt von den natürlichen Produkten irgendwie zu ernähren, ja, aus jedem Bereich. Ich mache auch keine Abstriche und sage, ich bin jetzt Vegetarier oder ich bin Veganer, ohne das bewerten zu wollen, ja. Gibt es bei mir nicht, sondern bei mir gibt es einfach, was hilft mir und meinem Körper am meisten, ja, und wo fühle ich mich am besten mit. Wenn man das mal wirklich ausprobiert hat in die eine extreme Richtung, mal als Beispiel zu sagen, ich schiebe mir jetzt jeden Tag was von McDonald's rein, ja, zweimal. Und mach das mal für 3 Wochen und dann esse ich aber mal für die nächsten 8, 9, 10, 11, 12 Wochen wirklich nur gesunden Kram. Ja, alles, was aus dem Boden kommt, was nicht, wie du sagst, einen Verarbeitungsgrad hat und nur irgendwie gute Eier und Fleisch und Fisch und tralala. Und das ziehe ich wirklich konsequent durch. was soll ich dir sagen? Dir muss ich es nicht erzählen, aber der Unterschied ist gravierend, ja. Aber dabei auf diesen Biorhythmus zu achten, das finde ich sehr, sehr spannend. Das höre ich offensichtlich ja jetzt häufiger, ne? Wie
Ja, das ist auch.
kannst du den, Entschuldigung, wie kannst du den Biorhythmus als solches denn einem, dem Zuhörer oder Zuschauer, dem Normalo, ja, wie mich, wie kannst du dem das denn erklären, was damit so ganz genau gemeint ist? Also, weißt du, weil das ist sehr abstrakt erstmal, weil der Biorhythmus, okay, sagt mir
Ja.
eh was, aber was ist denn das jetzt ganz genau eigentlich?
Ja, also unter Biorhythmus, so wie ich schon erklärt habe,
Ja.
zirkadiane Rhythmik versteht man den 24-Stunden-Rhythmus der Sonne. Die Sonne geht auf
Ja.
und dann ist ein Tag und dann geht die Sonne wieder unter. Und in diesem 24-Stunden-Rhythmus passiert all das, was halt einfach so passiert. Und das passiert, weil der Tag, weil es entweder halt Tag ist, fortschreitender Tag ist oder weil es Nacht ist. Und das passiert bei jedem.
Ja.
Das passiert bei jedem, ne? Da kann man dann jetzt noch eine Diskussion über sogenannte Chronotypen, also über frühe Typen und über späte Typen aufmachen, aber da ist die Wissenschaft noch nicht so weit. Aber das ist eigentlich so die Sache, ja? Und das ist so die absolute Grundlage. Und was in diese Diskussion natürlich auch hochspannend und hochaktuell reinpasst, ist diese ganze Bewegung des intermittierenden Fastens, ja?
Ja, gehen wir mal.
Das ist ein großes, das ist auch ein neues Kapitel in der zweiten Auflage vom Konzept, wo ich mich mit der Frage auseinandergesetzt habe, wie ist denn generell der Wissensstand zu mehreren gesundheitlichen Aspekten von intermittierenden Fasten, unterschiedliche Modelle, Heterogenität in der Datenlage, Verfügbarkeit von Langzeituntersuchungen und so weiter und so fort. Das ist alles bei weitem noch nicht so gold, wie man glauben würde, dass es glänzt.
Ja.
Und dann natürlich aber auch im Zusammenhang mit dem Biorhythmus die Frage, wenn ich jetzt schon intermittierendes Fasten mache, wann würde es denn Sinn machen, so ein Fastenfenster zu platzieren? Macht es Sinn, mich am Abend voll zu stopfen ab 16 Uhr, bis ich ins Bett gehe? Oder macht es eher Sinn, sogenanntes Early Time Restricted Feeding zu machen, wo ich dann quasi morgens bis 15 Uhr esse und dann am Abend nichts mehr esse? Und da gibt es immer mehr ganz, ganz wichtige und immer klarer werdende Erkenntnisse, die genau das Gegensätzliche aussagen, was eigentlich der normale intermittierende Faster macht. Der normale Faster sagt, ja, Frühstück brauche ich nicht, Mittag brauche ich nicht, da trinke ich dann Kaffee so lang und so, das passt schon. Und
Ja.
dann geht es bei mir dann irgendwann ab 15 Uhr los, oh, aber dann die Brotzeit, das Abendessen, da gebe ich es mir dann richtig, weil ich habe ja auf der Kalorienbilanz, auf meiner Tracking-App, habe ich ja dann auch 1800 Kalorien frei. Und das ist aber zirkadian genau das Falsche. Das wird auch alles erklärt, warum. Das ist zirkadian genau das Falsche. Da war die Datenlage erst relativ schwach und die wird aber jetzt immer, immer stärker, dass das schon einen ganz relevanten Einfluss hat. Und die Quintessenz ist quasi, dass man, wenn man sich mit intermittierendem Fasten etwas Gutes tut, so wie du es beschreibst, ein gutes Biofeedback damit verbindet, 16 Stunden nichts zu essen, dann soll man das machen. Aber mein Vorschlag aus dem Konzept ist ganz einfach, das dann in einem Early Time Restricted Feeding Modell zu machen und ganz einfach das biorhythmuskonform zu machen. Für einen Hochleistungssportler, der alle 3 bis 4 Stunden seine Proteine und seine Kalorien zu sich nehmen muss, der eine Kalorienbilanz von 4000 Kalorien hat, für den ist das nichts. Der kann das Tagesessensfenster nicht auf 8 Stunden begrenzen, weil ist mal 4000 Kalorien in 8 Stunden. Ja, das ist ein Desaster. Aber für den normalen Menschen mit 2200 Kalorien und so weiter kann das vielleicht schon funktionieren und kann vielleicht etwas bringen. Ja? Also klare Vorteile gibt es, die beschrieben sind im Langzeitmodell, klinisch belegt, gibt es nicht. Sowas gibt es alles noch nicht. Ne? Das ist alles 12 Wochen, 20 Wochen, aber dann ist Ende. Da kommt auch alle 2 Wochen eine neue Metastudie raus, wo immer dasselbe drin steht. Insbesondere in puncto Gewichtsreduzierung, warum die meisten ja das machen. Aber es kann für Einzelne ein spannender Ansatz sein. Und dann da beschreibe ich ganz eben halt einfach meinen Weg und warum ich das eben in diesem Konzept einmal umgestülpt machen würde.
Ja, unfassbar spannend gerade. Also das ist bei mir gerade so ein Wow-Ding, weil also das mit dem Biorhythmus, ne, das erschließt sich mir persönlich halt irgendwie sofort. Aber die Kombination oder die Verlinkung, auch das mit dem Intermittent Fasting zu machen und das nach vorne zu ziehen, habe ich so noch nie gehört und auch so noch nie drüber nachgedacht. Aber mir sind, als du es erzählt hast, sind mir so viele Sachen in den Kopf gekommen, wo ich erstmal gedacht habe, das macht unendlich viel Sinn. Weil ich denke mir einfach mal so ganz normale, logische Gedanken. Okay, wenn dein Körper, du kannst natürlich sagen, ja, ich brauche, wie du gerade meintest, ich brauche jetzt erstmal kein Essen morgens, weil, keine Ahnung, starte relativ langsam und tralala und ich brauche irgendwie meine Zeit und bla 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 und erst mittags bin ich irgendwie am Start und dann kann ich was essen, so ungefähr, ne? Ich denke mir, na, warte mal kurz. Dein Körper braucht morgens was zu essen, damit er ordentlich in Gang kommt, als Beispiel, ja? Dann denke ich mir, okay, es hat ja einen Grund, ich sehe das immer so, du hast ein bestimmtes Energielevel am Tag, ja, ein Tank, der sich immer weiter reduziert. Das hat verschiedene, da ist das Thema Aufmerksamkeit mit drin und wie viel Stress hast du und wie viel Energie kannst du in die einzelnen Sachen reintun und verwenden, ja. Und wenn ich diesem Tank, sagen wir mal, der hat 100 Liter, wenn ich dem nicht die 100 Liter gebe am Anfang mit Essen und schieß mich tot, ja, und Sport vielleicht am Morgen, was ich persönlich ja auch ein großer Verfechter davon bin, dann gebe ich ihm von Anfang an gefühlte 60% und nicht die 100, weißt du? Und dann habe ich erstmal weniger, wovon ich schöpfen kann, so ungefähr. Das sind alles so Grundgedanken bei mir im Kopf, die da reingekommen sind. Finde ich sehr, sehr spannend.
Also ist ja auch nichts, was man eigentlich nicht schon weiß. Es gibt ja etwas, das nennt sich Insulin, das nennt sich Aufnahmefähigkeit der Zellen für Nährstoffe, also eine gewisse Sensibilität. Und die lässt sich halt nachweisen, dass die halt morgens besser ist als abends. Und das ist ja das beste Signal des Körpers, das du kriegen kannst, ne? Ein kleines Problem in dieser Diskussion ist immer das Thema gesicherte Datenlage zu Vorteilen von Frühstück. Frühstück ist ein bisschen ein verrufener Begriff. Ich nenne es jetzt inzwischen immer schon erste Mahlzeit des Tages. Aber letztlich läuft es darauf raus, dass die Datenlage zu gesundheitlichen Effekten von Frühstück relativ uneinheitlich ist. Aber das ist auch ein Thema in meinem Buch. Ich sage, das liegt nicht daran, dass es nicht klar ein Vorteil sein kann, morgens Nährstoffe und na, Flüssigkeit, Ballaststoffe und alles zu sich zu nehmen, sondern dass die meisten Leute ein Frühstück konsumieren, das einfach nicht zu ihrem Bedarf passt morgens. Ein Weißmehlbrötchen mit Butter, mit Marmelade, einen Kaffee und ein Glas O-Saft. Ist halt einfach vom nutritiven Mehrwert halt einfach mal nichts, ne? Nicht wirklich etwas. Und wenn ich das Frühstück einfach anders aufbaue, dann kann ich da einen unglaublichen Benefit rausziehen. Aber da wiederum gibt es halt einfach nicht so viele Studien, weil die frühstückende Allgemeinheit halt einfach nicht so frühstückt und somit sowas dann halt nur für sehr wenige Untersuchungen dann halt ein spannendes Feld ist. Es gibt da was, aber es gibt halt einfach nicht so viel und ja, das ist ein bisschen so der Hintergrund, warum das Frühstück eigentlich völlig zu Unrecht immer so als so kontrovers diskutiert wird, aus meiner Sicht. Das ist es auf jeden Fall definitiv nicht, ne?
Ja, bin ich voll bei dir. Mir ist auch direkt das Thema Schlaf nochmal eingefallen, weil ich merke es bei mir selbst, ne, wenn du abends nochmal viel isst, irgendwie heavy, was auch immer abends für dich bedeutet, welche Uhrzeit, ja, du tust deinem Körper damit echt nichts Gutes, ne, wenn du das alles nach hinten rausschiebst, sondern du schläfst halt deutlich besser, wenn es halt weiter in der Vergangenheit liegt. Und wenn ich mir dann überlege, hey, lass doch beim Intermittent Fasting, lass das doch nach vorne ziehen und nach hinten heraus einfach nichts mehr essen, macht für mich total Sinn, ne? Und einfach nur noch Flüssigkeiten irgendwie so zu sich zu ziehen. Vielleicht sollte ich das in meinem Leben auch mal implementieren, weil ich versuche nämlich gerade, dieses Konstrukt an und als solches wirklich in meinem Leben einzubinden und zu sagen, ich schaffe mir dieses Zeitfenster des Essens, ja. Aber ich wäre genau den Weg, den du nicht präferierst, gegangen. Ich hätte es nach hinten geschoben. Und jetzt denke ich mir, ne, vielleicht mache ich es genau andersrum. Macht für mich mehr Sinn. So.
Das
Nee,
macht auf jeden Fall Sinn, ja.
aber was ich gerade gesagt habe, das führt ja auch so ein bisschen zu der, da wollte ich auch noch mal ganz gerne mit drauf eingehen, so ein bisschen zu dieser allgemeinen Haltung, beziehungsweise zu dem Thema, wie das in der Gesellschaft so aufgenommen wird, dieses ganze Thema oder die ganzen Themen Fitness und Ernährung als solches, findest du, ich meine, du bist ja deutlich tiefer drin als ich, ne? Aber wie empfindest du das? Gibt es da genug Austausch? Gibt es genug solide Informationen, die kursieren? Gibt es genug, ja, überhaupt medialen Fokus auf diese Themen, die ja unendlich wichtig sind? Weil, gucken wir uns mal die Zahlen an. Die Menschen werden, also es gibt immer mehr und mehr Menschen, die Übergewicht kriegen, rein prozentual oder statistisch gesehen. Ja, es gibt immer mehr und mehr Menschen, die Probleme haben mit Krankheiten. Viel davon kann auch durch Ernährung kommen, beispielsweise, ja, oder eben keinen Sport machen, wie auch immer. Es gibt immer mehr Leute, die psychische Probleme kriegen. Ja, auch das steigt. Hat man jetzt extrem während der letzten 2, 3 Jahre gesehen, ne? Aber vieles davon hängt eben auch mit Fitness und Ernährung zusammen. So, und ich persönlich bin der Meinung, dass das keine gute Entwicklung ist. So, jetzt meine Frage nochmal an dich. Empfindet oder denkst du, man sollte da vielleicht mehr gegen tun? Oder denkst du, nee, eigentlich ist es schon ganz gut, nur die Leute sind einfach zu faul und suchen sich das nicht raus oder ich weiß nicht was.
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Also man kann grundsätzlich kann man muss man immer einen gewissen Teil der Schuld bei so etwas immer den Ausführenden zuschreiben. Immer.
Ja.
Also für etwas sich interessieren muss ich selber. Einen Willen haben, etwas zu verändern in meinem Leben, das muss ich selber. Den Arsch hochkriegen, das muss ich selber.
Ja.
Also immer ganz klar Schuld derjenige, um den es geht. Und dann, wenn jemand sich aber dann aufrappelt und sagt, so, jetzt will ich es wissen, jetzt will ich meine Ernährung umstellen, jetzt will ich meinen Lifestyle besser machen, jetzt will ich mein Stressmanagement auf bessere Beine stellen, dann kann jemand heutzutage ins Internet gehen und kann auf Google Seite 1 eingeben, gesunde Ernährung oder wie auch immer. Und dann findet er in meinen Augen schon viel zu viele Informationen.
Ja.
Also früher hatten wir das Problem, dass es keine Informationen gab und die Informationsbeschaffung total schwierig war. Heute haben wir eine Zeit, wo wir viel zu viele Informationen aus allen möglichen Quellen kriegen.
Ja.
Blogbeiträge, irgendwelche Seiten, die was verkaufen wollen, künstliche Intelligenz und was weiß ich, was es heute alles gibt. Und die Leute, glaube ich, dass heutzutage eher das Problem haben, dass sie viel zu viele Informationen bekommen, diese Informationen dann auch nicht gleich sind, sondern immer etwas anderes aussagen und dass ihnen am Schluss dann, dass sie am Schluss dann den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Das kann ich 1000% nachvollziehen. Wenn jemand in einem Thema nicht schwerpunktmäßig drin ist, dann hat der ein Riesenproblem mit zu vielen Informationen, die allesamt anders sind. Der eine sagt so, der andere so, der wieder andere so. Und ich weiß, dass es heutzutage alle Informationen, die wichtig sind, da draußen schon gibt. Aber zu selektieren, zu sagen, den musst du folgen, den seine Bücher musst du lesen. Das ist für dich das Beste. Das ist heutzutage unfassbar schwierig. Im deutschsprachigen Raum schon. Und wenn du dann auch noch in den englischsprachigen Raum gehst, dann wird es noch mal schwieriger. Also ein Riesenproblem ist Informationsfülle und ein Riesenproblem in der heutigen Zeit ist Desinformation, Falschinformation. Und das wirklich dann zu wissen, wie man das selektiert. Und darum kann ich jedem nur empfehlen, der so etwas machen möchte, da anzufangen. Wirklich zu gucken, wen finde ich wirklich gut, weil er etwas schon lange macht, weil er ein schlüssiges Konzept hat, weil er ja da nicht nur irgendwelche finanziellen Interessen im Hinterkopf hat, sondern auch wirklich da etwas transportieren will. Ein paar solche, ein paar solche Geschichten.
Und bei dem man
Und
merkt auch, Holger, bei dem man merkt, dass der oder diejenige Person sich auch hin und wieder mal selbst hinterfragt und nicht das, was er oder sie da tut und sagt, aufs höchste Podest stellt und sagt, alles, was ich mache, ist richtig und alles, was alle anderen machen, ist absoluter Bullshit. Weil
ja.
die Menschen haben nämlich meistens genau nicht den Weitblick, und sind auch nicht die richtigen, denen zu folgen. Das mal nur by the way.
Ja,
Aber er flügelt
absolut.
raus, ja.
Absolut, ja. Und auch immer, wenn Leute von absolut, im, immer wenn irgend, wenn sich irgendwo absolute Aussagen befinden. Das ist schon mal grundlegend schlecht. Wenn du irgendwo liest, Kohlenhydrate sind schlecht. Gesättigte Fettsäuren sind ungesund. Wenn du solche feststehenden Aussagen irgendwo liest, dann musst du bitte diese Seite sofort schon wieder verlassen, weil das ist dann Bashing und das ist weder fundiert noch auf irgendeine Art und Weise dann für dich relevant. Ne? Also das ist was ich ganz, 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 ganz oft sehe. Ja klar, man muss ja irgendwie dafür sorgen, dass die Leute lesen und dann schreibt man halt, gesättigte Fettsäuren bringen dich um.
Klar,
Ja,
klar.
also ganz, 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 ganz schwierig. Ja, also das ist für mich, das sehe ich wirklich, dass der Außenstehende wenig oder ich sage jetzt mal wenig oder schlecht Belesene da ein Riesenproblem hat.
Ja, das ist halt dieses typische Clickbait-Ding, ne? Aber um mal ein anderes Beispiel für euch, lieben Leute da draußen, noch zu nennen, ne? Es geht ja nicht nur um den Bereich Fitness und Ernährung, was, wie du gerade meintest, ja schon einfach völlig undurchsichtig ist, ist auch verständlich. Geht auch um andere Themen wie Investments. Ja, wie investiere ich? Wo investiere ich? Was mache ich am besten? Was sind die besten Strategien, Varianten, tralala? Da kannst du das gesamte Internet durchsuchen. Ja, und am Ende bist du nicht ein Deut schlauer geworden. So, lass uns zum Ende nochmal dann jetzt ganz kurz rauskitzeln für diejenigen, die halt sagen: Okay, ich will einen gesünderen Lifestyle führen. Ich will irgendwie anfangen mit Sport. Ja, und es muss ja nicht mal das typische, ich gehe ins Gym-Ding sein. Ja, es kann ja irgendwas sein, aber wie auch immer. Wo fängt man denn aus deiner Sicht am besten an? Ja, also klar, do your own research, sage ich immer, ne? Aber da dann eben rauszufiltern, was ist denn nun für mich eigentlich dann das Beste? Weil der eine sagt das, der andere sagt das. Jetzt weiß ich, und ich finde sie beide gut, finde beides irgendwie schlüssig. Was mache ich denn dann? Also vielleicht hast du so einen Ansatzpunkt für die Leute, die so reinkommen wollen.
Ja, also wenn man schon gewisse Sachen rausselektiert hat, dann kommt man leider nicht drum herum, dann den wichtigsten Wert für sich nochmal zu ergründen und das ist der Erfahrungswert. Ja? So
Praxis.
wie du.
Also selber auch mal praktizieren, ne?
Werde dann selber zusammen. Das ist natürlich schon total wichtig. Ja, also das ist klar. Ne? Das ist auch was dir kein Coach oder kein anderer mitgeben kann. Das musst du selber machen. Du musst es selber ausprobieren, selber fühlen. Du musst gucken, ist das alltagstauglich? Passt das in mein gesamtes Lebensgefüge? Passt das rein? Und wie verhält sich das? Und was passiert da? Und habe ich damit dann auch letztlich meine Erfolge? Ne? Aber ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich persönlich würde von zu stark einseitigen Ernährungsansätzen würde ich persönlich die Finger lassen, weil das ist alles am Ende des Tages nicht Dauerhaftes. Es geht ja darum, eine Ernährungsgewohnheit zu verändern und auch dauerhaft zu verändern. Und da kann es natürlich nicht der Fall sein, dass man sagt, ab heute esse ich überhaupt keine Kohlenhydrate mehr. Wie soll das ein Leben lang funktionieren? Das wird nicht funktionieren. Und also all dieses stark Einseitige würde ich nicht machen. Ich würde bei den Basics anfangen, würde das, was wir beide machen. Ich würde die verarbeiteten Lebensmittel stark reduzieren. Ich würde gucken, dass ich einen gesunden Mix habe. Ich würde gucken, dass ich hochwertiges Essen kaufe. Also würde auf die Qualität achten. Und wenn es dann darum geht, das Ganze dann wirklich nochmal auszuoptimieren und wirklich genau auf mich auszurechnen, die Mikronährstoffe dann nochmal in eine bestimmte Bilanz zu bringen, das wird schwierig. Wenn ihr dann den Optimierungsschritt gehen wollt, dann würde ich persönlich sagen, wendet euch an jemand, investiert mal 500 € oder sowas in ein wirklich gutes Coaching und da habt ihr dann innerhalb von 3 Monaten bekommt ihr dann von so einer Person dann das mit, wofür ihr wahrscheinlich 4 Jahre rumprobieren müsstet. Also das steht dann in keinerlei Verhältnismäßigkeit. Da habt ihr wahrscheinlich schon 600 € in irgendwelche Wunderpillen investiert, die euch am Endeffekt überhaupt nichts gebracht haben und sonst was. Also das ist so das, was ich so sagen kann. Ne?
Cool. Das finde ich einen sehr, 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 sehr geilen Abschluss, Holger. Muss ich echt sagen, einfach nochmal den Leuten ein bisschen was mit auf den Weg geben. Du, willst du zum Ende hin nochmal, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendwas, was wichtig ist, was du den Leuten da draußen vielleicht nochmal mitgeben kannst? Neben dem, was du jetzt schon alles so preisgegeben hast. Vielleicht nochmal ein bisschen Werbung machen für dich, auf jeden Fall. Schieß los.
Ja gut, also vieles habe ich auf jeden Fall schon gesagt. Ich denke, es ist in der heutigen Zeit wichtig, aufmerksam und interessiert zu sein, aber es ist viel wichtiger, kritisch zu sein, nicht alles zu glauben, nur weil jemand das was sagt oder was behauptet, weil vieles oftmals halt ganz einfach in der heutigen Zeit nicht, ja, entweder überhaupt nicht stimmt oder für einen nicht passt. Und das da muss man aufpassen, damit man dann nicht sich irgendwie verrennt und sich dann nicht irgendwo rein manövriert, wo man dann auch schnell wieder demotiviert wird und das Ganze dann auch wieder sein lässt. Ja, ansonsten,
Wo
wer
finden
Lust
die Leute?
hat,
Wo sollen sie gucken? Unter welchen Kanälen?
also mich findet man bei Instagram Holger Guck, mich findet man bei TikTok unter demselben Namen, mich findet man auf der Internetpräsenz body-coaches.de. Das ist die Seite, über die auch die Coachings dann quasi organisiert werden. Und meine Nahrungsergänzungen findet man unter www.hbn-supplements.de, also auch HBN, passend wie das Ernährungskonzept. Da könnt ihr euch einen Eindruck über unser Produktportfolio verschaffen. Das ist alles ganz spannend. Ja, genau.
Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Holger, dass du heute da warst. Also, ihr Lieben, mich würde sehr wundern, wenn ihr heute nicht irgendwas für euch mitnehmen konntet, ja. Und wenn das der Fall ist, wie gesagt, gerne liken, gerne kommentieren, teilen und ein Freund oder Freundin oder Familienmitglied gerne weitergeben, ja. Und ansonsten, Holger, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst, ja.
Ja, fand's auch super. Vielen Dank.
Und ansonsten, meine Lieben, ihr wisst, ich habe euch alle lieb. Ich wünsche euch nur das Beste und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.